SWR 2 Zeitgenossen.
Heute von der Art Karlsruhe 2024. Wir sind in Halle 2 auf der großen Bühne. Mein Name ist Dietrich Brandz und zu Gast ist Viron Erol Wert, ein Mann mit mehrfacher Migrationsgeschichte, deutsch, türkisch, griechisch und italienisch. Vor allem aber ein Künstler, der sich sehr stark mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt beschäftigt, wie wir Gesellschaft gemeinsam gestalten, auch was Zugehörigkeit bedeutet, thematisierst du immer wieder in deinen Arbeiten, vor allem in deinen Raumkonzepten. Zuletzt als Stipendiat der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, in der Kunsthalle Mannheim, in Berlin, wo du hauptsächlich lebst, oder jetzt in der Kunsthalle Baden-Baden. Für all das bringst du eine Menge soziale Erfahrung mit. Du warst 25 Jahre lang im Berghain tätig, dem legendären Berliner Club, als Kulturproduzent und als Türsteher. Und auch darüber werden wir sicher gleich sprechen. Ich freue mich, dass du hier bist, Viron. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Mich hat schon vor Jahren besonders dein Dreamatory beeindruckt. Das war so eine Art kollektives Traumlabor in der Galerie Wedding in Berlin. Man konnte dort seine Traumvisionen mit anderen teilen, wie man im Traum in die Welt blickt. Man konnte sich auch aus einer konfliktreich erfahrenen Wirklichkeit hinwegträumen oder gemeinsam von Lösungen träumen, wie man sich unsere Welt denkt. Viron, wovon hast du geträumt, als du dieses Dreamatory eingerichtet hast?
Das war 2017 gewesen, ne? Ja. Sozusagen. Ja, also als ich eingeladen wurde, diese Installation in die Galerie Wedding mit Bonner, Venture und Solveig zu erarbeiten, war es vor allen Dingen für mich wichtig gewesen, einen Ort zu schaffen, in dem man sich treffen und vereinen kann. Das war auch die Zeit, in der gerade auch das Thema von Bombenanschlägen ganz aktuell war. Es gab auch in Berlin ein, zwei Momente, die kritisch waren. Und deswegen war das ein bisschen so, dass sich auf einmal Gesellschaft in allen verschiedenen Lagen, also Junge wie auch alle, so eine Art von Auseinanderdriftung und Auseinanderfügen gab. Und da wollte ich etwas dagegen setzen. Und dann kam die Idee auf, so ein Traumlabor zu eröffnen letztendlich.
Das hat die Kuratorin Solveig Oversen dann auch im Katalog ungefähr so beschrieben. In einer Welt zunehmender Migration brauchen wir genau solche Räume, um unsere Differenzen zu überwinden, Gegensätze einzureißen. Wie würdest du denn diesen Raum beschreiben? Also Dreamatory klingt wie Dormitory, klingt vielleicht ein bisschen nach Hostel oder ein bisschen nach Sanatorium. Auf jeden Fall hast du Betten reingestellt und du hast die Fenster mit Tüchern abgehängt, leicht abgedunkelt. Was ist da für ein Raum entstanden?
Du kennst den Raum ja, die Galerie Wedding ist ja direkt auch im Alten Rathaus und auch direkt am Arbeitsamt, direkt in der Stadtbibliothek, also in einer sehr migrantreichen, sehr bewegten, mit unterschiedlichen Schichten, also auch dann dahinter der Markt und so zweimal in der Woche. Somit ist es ein Ort, an dem sehr viele verschiedene Personen und Kulturen und Sprachen und auch Schichten sich treffen. Das ist auch spannend, aber auch eine Herausforderung gewesen, weil ich natürlich wollte, dass man einmal natürlich einen Ort des Schutzes erarbeiten kann. Auf der anderen Seite, dass man auch Leute dazu einladen kann, die jetzt sich nicht ausschließlich mit Kunst auseinandersetzen oder im Kunstspektrum sich aufhalten, auch mit reinzuholen und sozusagen auch da eine, sag ich mal, ein Zusammenbringen von verschiedenen Sichtweisen auch zu
bekommen. Ja, aber warum die Betten? Sollte man sich da auch reinlegen? Die Leute haben es jedenfalls getan.
Ja, ja, nee, also es gab da 12 Betten. Ich arbeite auch mit Nummern und Numerologien. In diesem Fall war 12 irgendwie als Zahl des Jahres und der Monate. 12.
Der Apostel.
Auch das. Das hatte aber in diesem Fall keinen so christlichen Hintergrund, sondern ich wollte sozusagen so eine Zeitspanne des Jahres sozusagen da hineindenken. Und wir haben dann Secondhand-Betten gekauft, irgendwie auch über eBay und über verschiedene Portale, haben die dann restauriert, dass sie auch dann benutzbar sind. Wir haben Matratzen gekauft.
Und da sollten die Leute ganz real dann träumen, also sozusagen ihre inneren Welten öffnen. Alle Macht der Fantasie könnte man ja noch denken, wie die Surrealisten gesagt haben. Steckt das auch mit drin?
Ja. Also auf jeden Fall, es gab ja dann die Öffnungszeiten, glaube ich, von 11 bis 20 Uhr und in der Zeit konnten die Besucherinnen, auch Menschen, die im Alltag dran vorbeigelaufen sind, es gab ja ganz viele, die auch mit ihren Kindern dahin gekommen sind, es gab ja auch Kinderbetten, es war so ein Moment des Pausierens und es war jetzt nicht nur der Schlaf im klassischen Sinne des Nachtschlafs, sondern auch des Tagträums.
Also es konnte sich jedenfalls die gesamte Gesellschaft, wenn sie denn wollte, dort versammeln in deinem Dreamatory. Und das Ganze stand unter einer Überschrift, nämlich The Name of Shades of Paranoia, also die Namen der Schattierungen von Paranoia oder einfach der Angst. Um welche Angst ging es denn für dich bei diesem Titel?
Also ich meine, der Titel bezieht sich auf ein Gedicht, was ich geschrieben hatte in der kurz davor. Das Gedicht hatte ich in Istanbul geschrieben. Ich habe ja einen Migrationshintergrund, was der schon netterweise angesprochen hat. Ich war davor dann in Istanbul gewesen. Dieses Dreamatory ist natürlich in Berlin eröffnet worden und natürlich ein Glück auch gab es die Möglichkeit, es dort zu eröffnen. Aber es sind natürlich auch alle Orte, die ich in meinem Leben habe, also Istanbul und auch Athen, also alle Orte, die ich gut kenne aus meiner Familiengeschichte, letztendlich auch mit hineingeflossen worden.
Ja. Okay, und dann wurde ja aber letztendlich ein Raum der Nicht-Angst daraus, obwohl die Angst im Titel steht.
Ja, vielleicht so als Gegenmodell oder Gegenposition war das das gewesen.
Da stellt sich ja die Frage, warum du überhaupt als Konzeptkünstler so stark mit Räumen arbeitest und was das vielleicht mit dem wichtigen anderen Aspekt in deinem Leben zu tun hat, nämlich mit dem Berghain und dass du da so lange gearbeitet hast. Ich glaube, seit mehr als 25 Jahren kann man sagen, bist du eine feste Größe im Berliner Clubleben, hast schon im Ostgut, im Vorgänger, dort gearbeitet, hast das Berghain eben dann auch selber mit eingerichtet, sogar mit renoviert. Hängt das stark damit zusammen, dass du dann später mit Räumen gearbeitet hast als Künstler?
Ja, also ich habe das Berghain jetzt nicht eingerichtet in dem Sinne.
Mit.
Also ich war natürlich da noch sehr jung und habe damit renoviert und mit aufgebaut. Und wir haben natürlich da alle Mitarbeiter, ich war Türsteher ganz klassisch und später habe ich aber auch Zeichnungen und Plattencover gezeichnet für einige Künstler. Somit bin ich eigentlich auch in die Kunst gekommen. Ich habe ja vorher Design studiert. Hat man natürlich über die Jahre Erfahrung gesammelt, wenn du so lange Zeit natürlich in einem Ort arbeitest, der für Menschen auch gemacht ist, um sich dort aufzuhalten, um eine Pause vom Alltag zu haben. Wenn du so viele Hunderte und Tausende von Menschen natürlich über die lange Zeit siehst, die in so einen Raum rein und rausgehen, in verschiedensten Situationen und Möglichkeiten, dann beeinflusst einen das natürlich. Das habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen, ehrlich gesagt, weil das war für mich am Anfang auch ein Moneyjob. Also ich konnte am Wochenende arbeiten, in der Woche studieren. Was ich auch gemacht habe. Ich habe ja 2 Master dann irgendwie in der Zeit auch beendet und einen Meisterschüler. Somit hat mir das natürlich auch die Freiheit gegeben, auch finanziell unabhängig an meinen Projekten auch als Student noch schon zu arbeiten. Aber es hat mich natürlich genauso wie die Sozialisierung in der Familie im Endeffekt schon auch sehr stark beeinflusst, ist mir später aufgefallen. Und das ist dann auch sehr stark in die Installation, in diese Rauminstallation natürlich auch hineingekommen und hat sich auch hineingegossen.
Da habe ich mir mal von dir den Satz gemerkt, als Türsteher sieht man Gesellschaft anders.
Also ich meinte damit, dass man, wenn man Türsteher ist, natürlich auch noch einen anderen Blick auf die Menschen und auf die Gesellschaft sieht, weil man sieht den Menschen in einem anderen Zustand natürlich. Ja. Das heißt, man hat so ein bisschen den Tag und auch die Nacht. Das bedeutet natürlich auch, dass man auch die verdeckten und die offenen Momente des Menschseins und des Charakters und der Eigenschaften als Mensch natürlich auch näher betrachtet, ob man will oder nicht.
Und du hast ja eine große Vielheit oder Vielfalt von Leuten auch gesehen im Berghain, nehme ich an.
Ja, ich meine, das war im Ostgut natürlich, das war ja der Vorläufer des Berghains, natürlich schon noch viel stärker, fand ich. Also da war das noch nicht so etabliert.
Und nicht touristisch?
Nicht touristisch, auch nicht so bekannt. Das war ja eigentlich nur eine Halle mit ein paar Leuten drin, aber es war natürlich schon von Anfang an ein sehr hedonistisches, freies Leben, wo viele Menschen, die anders waren, sich treffen konnten und das hat einen natürlich auch beeinflusst. Ne?
Und du warst als Türsteher natürlich auch derjenige, der dann entschieden hat über Zugehörigkeit, wer kommt rein, wer kommt nicht rein, oder?
Also ich bin ja nicht alleine, natürlich. Ne?
Wir sind okay, dann du bist aber mitverantwortlich.
Ich bin mit, aber man streift ja durch so 3-4 Positionen, bis man dann reinkommt. Und das sind auch so Prüfmomente natürlich. Da schaut man natürlich auch, wie die Menschen oder die Gäste natürlich sich auch verhalten. Ich war die letzte Position, ich bin dann die Gästeliste und Money Desk gewesen. Habe auch manchmal vorne gestanden. Und das ist klar, also man sieht natürlich da den Menschen in allen kritischen wie auch nicht kritischen Momenten natürlich, ja.
Also das ist die eine Seite und nochmal auf den Raum zurückzukommen. Die andere Seite ist ja, dass das Berghain als Raum ja auch gewissermaßen definiert, wie dann Austausch oder Zusammensein oder Spaß haben oder Hedonismus ausgelebt wird, oder? Also das ist der Raum, der letztendlich den Rahmen zumindest setzt.
Ja, ich meine, das ist natürlich dann auch durch diese dann ab der EasyJet-Generation natürlich auch viel bekannter geworden. Davor war das ja eher lokal und es war vor allen Dingen auch, fand ich, das Ostgut auch und das Berghain am Anfang auch, vor allen Dingen auch eine Zusammenkunft von Ost und West. Es war ja, finde ich persönlich, dadurch, dass ich natürlich einen multikulturellen Background habe, habe ich das für mich ganz stark gefühlt, dass das auch ein Zusammenbringen der Ost-West-Geschichte Deutschlands auch war natürlich. Vor allen Dingen auch diese Generation, die natürlich in diese Wende hineingeboren wurde, die dann schon vielleicht Teenager war und dann gerade jung erwachsen, war das der Ort gewesen, an dem man sich überhaupt vielleicht auch getraut hat, überhaupt sich zu nähern. Das war ja dann auch eine sehr getrennte und gespaltene Gesellschaft.
Jetzt fiel das Wort zusammen gleich mehrmals in deiner letzten Antwort. Und wenn man deine Kunst auf einen Begriff bringen sollte, finde ich, dann wäre das das Wort zusammen. Also zusammenbringen, wie du gerade gesagt hast, oder zusammen sein oder zusammenleben oder vielleicht sogar zusammen träumen. Togetherness nennt man das heute. Und was das alles bedeuten kann, das hast du mal in Karlsruhe gezeigt. Bei der 200-Jahr-Feier des Badischen Kunstvereins, da hast du eine riesenlange Tafel aufgestellt, 16 Meter. Da gab es nur Vorspeisen drauf, also Mese, türkische Vorspeise, könnte aber auch griechisch, libanesisch, syrisch und wie
alles,
auch immer sein.
Alles.
Also das waren Weinblätter, Falafel, Hummus, Auberginenmus bzw. Baba Ganoush oder was war noch dabei?
Bei den Meses, das war ja der Grund, wieso wir das auch dann ausgewählt hatten. Ich war ja eingeladen, was zu dem Jubiläum zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns eine Tafel, die so lang wie das Gebäude ist oder wie breit das Maß war sozusagen, das Gebäude an sich. Und wir haben dann von zwei Seiten parallel so ein Messe-Buffet aufgebaut. Und bei den Meses ist es ja so, dass deswegen ist Messe auch political.
Das ist der Titel der Arbeit, Messe ist political.
Ja, Messe ist political, genau. Es ging letztendlich darum, dass man natürlich in einem Tisch zusammenkommen kann, wenn man das natürlich möchte. Deswegen haben wir es auch gespiegelt gehabt, sodass die Menschen zueinander laufen und nicht einer Reihe lang. Das war uns wichtig gewesen. Und natürlich ist es so, dass bei den Messe-Speisen, wenn man aus diesem türkischen, aber auch aus dem griechischen oder aus dem libanesischen, arabischen Perspektive schaut, natürlich die gewissen Gerichte letztendlich aus allen, aus verschiedenen Regionen sind. Es gibt dann dieses tscherkessische Huhn oder es gibt die albanische, die Leber oder es gibt irgendwie den kurdischen Börek.
Also letztendlich. Also da kommen eigentlich die Minderheiten, die ja in der Türkei so oft nicht benannt werden, oft unterdrückt sind, die werden dann serviert quasi als Gericht, als Namen des Gerichtes auf jeden Fall.
Naja, das könnte man so sehen. Ich glaube, dass diese Mesekultur natürlich auch aus einer Zeit entstanden ist, als die Türkei ja noch ein osmanisches Reich war und am Ende auch ein Empire war. Und in diesem Empire gab es halt eine Vielfalt von verschiedenen Minderheiten, die zusammengelebt haben mit einem gewissen System. Und das hat auch lange Zeit ja auch funktioniert, auch recht gut und irgendwann mal nicht mehr natürlich, wie wir alle wissen. Aber es war natürlich auch aus einer Zeit, aus dem sozusagen ein Vielvölkerstaat versucht hat, diese verschiedenen Komponenten in sich zu vereinen. Und das ist letztendlich die Quintessenz davon. Dass man jetzt später sozusagen ein Problem mit der einen oder mit der anderen Kultur hat, ist etwas, was später eigentlich letztendlich gekommen ist.
Okay, und warum ist jetzt Messe political, also politisch? Was ist politisch an der Vorspeise?
Für mich ist persönlich Messe political, also politikos, also das Städtische auch sozusagen, die Polis.
Ah, okay.
Sozusagen, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, an einem Tisch sitzen und verschiedene Versionen von Essen zusammen teilen. Das ist es für mich gewesen.
Ich glaube, auf Griechisch heißt Messe in der Mitte des Tisches.
Messe, ja, genau. Man streitet ein bisschen, wo das Wort eigentlich herkommt. Aber Messe heißt in der Mitte.
Ja, das ist ganz nebenbei auch das Politische daran, ne? Also auf Griechisch heißt der Gurken, Knoblauch, Joghurt, Tzatziki, auf Türkisch Tzatzik, aber das ist nun wieder kein türkisches Wort. Könnte also armenisch sein, könnte aber auch von indisch Reiter kommen, wo es das auch gibt. Aber es ist sinnlos, da kulturelle Abgrenzungen festzustellen, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, da sollte man drüber stehen mittlerweile.
Ja, und auf jeden Fall in der Mitte des Tisches serviert und da hat man ja wieder dieses Wort zusammen als Lebensform, was dann durch diese Messe und auch durch deine Tafel vor dem Badischen Kunstverein zum Ausdruck gebracht wird.
Ja, ich meine, letztendlich habe ich natürlich, als man mich eingeladen hatte, da was zu machen, natürlich auch geschaut, was aus der eigenen Sozialisierung und aus dem Familienhintergrund auch kommt. Und du hattest ja auch vorhin schon angesprochen, dass ich einen multikulturellen Background habe. Und das ist bei mir so, dass meine Familie eine Mischung aus christlichen oder nicht christlichen Minderheiten der Türkei ist. Also griechisch oder katholisch, Italiener oder Romios nennt man die oder Armenier. Oder Aramäer oder armenisch, jüdisch, sephardische auch. Und ich bin in so einem Haushalt groß geworden, wo es diese Verschiedenartigkeit gab, aber wo diese Verschiedenartigkeit auch etwas Alltägliches war. Also man hat dementsprechend auch gelernt, respektvoll zu der jeweils anderen Religion im Alltag auch zu sein, zum Beispiel in der Kultur. Aber das ist auch eigentlich gar kein Problem ist und auch nicht sein sollte, dass diese verschiedenen Momente zusammenkommen.
Ja. Jetzt hast du in der Kunsthalle Baden-Baden gerade das Café neu entworfen, in einer Reihe von berühmten Vorgängern. Tobias Rehberger hat das schon gestaltet, dort Daniel Buren hat es gestaltet. Wie hast du da die Tischsituation gelöst? Auch eine lange Tafel wie in Karlsruhe?
Ja, also wir haben versucht, in der Farbgebung und auch in dem Mobiliar natürlich den Aspekt des Zusammenkommens und des Verbindens der Gegensätze, also der Komplementärzustände, mit denen ich ja auch viel arbeite, farblich und auch in der Form natürlich auch da sozusagen einfließen zu lassen.
Also das fällt bei dir auf, da hat man oft so Pink und dann Lindgrün zum Beispiel als Komplementärfarben, weil es eben Gegensätze sind, die sich aber nicht ausschließen, sondern ergänzen, oder warum arbeitest du so stark mit Komplementärfarben?
Ja, also das hat sich in den letzten 10 Jahren letztendlich so herauskristallisiert, dass ich viel mit Komplementärzuständen arbeite. Das ist nicht nur in der Farbe, auch in der Sprache.
Sag mal ein Beispiel.
Zum Beispiel, ich hatte ja letztes Jahr dann einen Kiosk erarbeitet. In Mülheim an der Ruhr gab es so einen verwahrlosten, eine Trinkhalle oder einen Kiosk auf dem Rathausplatz, der auch direkt zwischen der Schneise Migration und dem reichen Mülheim ist, sage ich mal, dem etablierten und dem migrantischen. Und wenn man sich ein bisschen tiefer mit dem Wort Kiosk auseinandersetzt, dann erfährt man halt, dass dieses Wort ursprünglich aus dem persischen Kuschk, im Indischen gibt es das apropos auch, Kuschk, was Palais im Garten bedeutet, ne? Das haben die Osmanen übernommen, aus dem dann, sage ich mal, das Schloss wurde, also im heutigen Türkischen ein Köşk, also ein sehr opulentes Holzgebäude meistens. Und die Franzosen waren die Ersten, die mit dem Osmanischen Reich Verbindungen hatten. Und die haben dann diese Köşk, diese Pavillons im Garten gesehen, im Palastgarten. Die waren apropos auch die ersten Orte, in dem sozusagen, damals gab es ja noch die Teilung zwischen Haremlik und Selamlık, zwischen dem Männertrakt und dem Frauentrakt, waren die einzigen Orte, wo sich beide Geschlechter treffen konnten, durften, frei. Und das haben die Franzosen dann mitgenommen nach Europa. Und dadurch, dass sie das Köşk nicht aussprechen konnten, wurde Kiosk. Und dann ist es dann später natürlich in ganz Europa weitergekommen. Und das hat sich natürlich auch in der Formsprache und in der Benutzung auch sehr verändert. Am Ende ist es aber trotzdem ein Ort, in dem verschiedene Menschen zusammenkommen können. Ob sie da jetzt ein Bier kaufen gehen oder ob sie zusammen an der Tulpe riechen, wie man das wahrscheinlich früher gemacht hat im Garten, ist eine andere Geschichte, aber es ist immer noch ein Zentrum.
Okay, das verstehst du unter komplementär, dass ein Wort dann Ursprung hatte. Die Sprache ist migriert ins Türkische und dann weiter migriert ins Französische. Das gilt ja eigentlich für relativ viele Wörter. Also ja. Tulpe ist ein Beispiel.
Tulip, auf jeden Fall. Ja, ich finde es interessant, in einer Sprache auch immer zu begreifen, was für eine Reise so ein Wort gemacht hat. Also genauso aus dem türkischen Kontext ist die Tulpe ja auch nur bekannt geworden in der Türkei durch Mehmet IV., der das auch als Symbol genommen hat, weil die Tulpe erst in Holland so groß geworden ist, um sie dann wieder zurückzuführen sozusagen in der neuen Art. Ich will damit sagen, dass der Blick des Gegenübers, der fremde und neutrale Blick auf etwas, oftmals etwas auch herausziehen kann aus einem Objekt, aus einer Farbe, aus einem Ornament auch, was man selber vielleicht aus der Kultur, aus der man herstammt, gar nicht begreifen kann, weil man so eine Art von betriebsblind sein kann. Und deswegen ist es manchmal gut, dass man von außen betrachtet einen anderen Blick auf ein Objekt oder was immer auch haben kann.
Aber absolut. Um nochmal zurückzukommen auf deine Arbeit in Baden-Baden, dieser Kurort, der schon seit fast 2000 Jahren sowas wie ein Kurort ist, den hast du da mit deiner Geschichte auch eingebunden und hast dich mit dem Kaiser Caracalla, nachdem dort jetzt die moderne Therme benannt ist, beschäftigt. Nachdem wurde auch schon die erste Therme 2016 dort benannt nach Caracalla. Was hat dich denn an diesem Kaiser so interessiert, dass der jetzt zumindest im Background als Idee mit in deine Arbeit eingeflossen ist?
Ja, also ehrlich gesagt war ich auch in der Therme Caracalla. Und dann, als ich dann also eingeladen wurde, da was zu tun, und dann dachte ich mir, naja, okay, also ich gucke mir meistens immer sehr gerne die Anfangsmomente einer Situation an. Und somit habe ich erstmal verstehen wollen, natürlich auch jetzt als Stadt mit Weltkulturerbe und all natürlich diesen ganzen Bezeichnungen, die Baden-Baden, aber auch Bad Ems hat, wollte ich das besser begreifen und tiefer begreifen. Und dann kommt man direkt natürlich auch an diese Person. Und wenn man sich das Leben von ihm anschaut, er war ja sehr kurz Kaiser und sehr intensiv. Und er ist ja dann auch ermordet worden im heutigen Anatolien auf der Reise zu einem Mondtempel, weil er Heilung wollte. Fand ich interessant, dass er selber in seiner Geschichte schon Migrationsthematik hat. Seine Mutter war Libyerin und der Vater war Syrer gewesen.
Genau, aus den damaligen Provinzen. Im Römischen Reich hießen die schon Afrika,
genau,
und Syrien.
Genau. Und was interessant ist, er ist ja bis zur Grenze des Persischen Reiches gewandert. Er ist auch in Hierapolis gewesen, was ein sehr wichtiger Bade- und Kurort und Reinigungsort, was heute Pamukkale ist, gereist. Und hat natürlich letztendlich auch dieses Wissen und diese Atmosphäre versucht, mit natürlich auf die andere Seite seines Reiches zu bringen. Und somit ist natürlich auch am Ende Baden-Baden entstanden. Und das fand ich interessant.
Wie ist das jetzt eingeflossen, ganz konkret in deine Arbeit in Baden-Baden? Also in diese Situation, in dem Café, das du gestaltet hast, ein natürlich sozialer Ort für Begegnung, den du jetzt mit künstlerischer Praxis aber ausgestattet hast.
Also ich gucke mir immer erstmal die Architektur an, ich gucke mir die Himmelsrichtung an des Gebäudes. Natürlich auch mit der Stadt Baden-Baden haben wir uns viel auseinandergesetzt. Und der Titel ist ja Garden of Ornaments. Ich habe dann ein Buch gefunden aus den 70ern in der alten Bibliothek in der Türkei. Und das sind Ornamente, die sozusagen aus dem Mediterranen, der Türkei, aber auch dem Nahen Osten, auch Griechenland, gesammelt worden sind in westlichen Bibliotheken. Also die sozusagen in Schweden, in Dänemark, in Deutschland, in Frankreich. Also eigentlich sehr naiv abgezeichnet wurden und dann gesammelt wurden. Und das fand ich interessant, weil diese Ornamente letztendlich auch die Region schon vorher beeinflusst hat. Oder zumindest in jener Art und Weise inspiriert hat, sonst wären sie da nicht manifestiert gewesen. Und aus denen heraus habe ich Musterungen erarbeitet, haben den Raum aber auch aufgeteilt in Komplementärzuständen. Wir haben Möbelmomente, die sich nach der Himmelsrichtung aufteilen. Und wir versuchen, den Raum letztendlich so aufzubauen, dass er natürlich für den Alltag, natürlich auch als Café nutzbar ist. Aber wir wollen dort auch Momente haben, wo Menschen arbeiten können, wo auch Diskussionsrunden erarbeiten können. Es gibt ein Atrium. Es geht mir eigentlich darum, dass die Unterschiedlichkeiten sich dort treffen und auftreffen können auch.
Also wieder ein Raum, wieder zusammen, Gesellschaft bilden ist wieder ein Thema und die Reise der Arabeske aus der Region, aus der der Kaiser Caracalla kommt, das kann man dann zusammen denken, wenn man in diesem Raum sitzt.
Genau, also natürlich, gut, dass du das sagst, natürlich die Arabeske ist natürlich arabisch, wie man es aus dem Wort Arabesk auch nennt, aber auch den Osmanischen, was einen religiösen Hintergrund hat. Es ist natürlich vor allem auch die Endlosigkeit des Universums beziehungsweise die Verbindung jedes Menschen zueinander in einer Gesellschaft, und das sind ja diese verflochtenen Muster. Es hat auch einen sehr religiösen Hintergrund natürlich, auf dem baut natürlich auch ganz viele, sage ich mal, in der islamischen Welt auch auf. Und dieses wurde dann natürlich auch in den Westen inventiert und gebracht. Und aus dem heraus ist die Abstraktion entstanden, später in der Malerei und auch in der Kunst. Und das fand ich interessant. Auch da gibt es wieder eine Verbindung sozusagen. Es gibt eine Reise von einem zum anderen und auch wieder zurück. Das ist ja dann auch wieder zurückgegangen, die Abstraktion. Und das finde ich spannend eigentlich. Ne?
Also da spielt das Moment Migration oder vielleicht auch Herkunft schon eine ganz wichtige Rolle in dieser und in anderen Arbeiten. Und vielleicht sprechen wir mal über, da muss man tatsächlich wirklich den Plural anwenden, über deine Herkünfte. Und vielleicht lösen wir es mal über deinen Namen auf, weil die da schon ganz gut drin enthalten sind. Viron Erol Wert. Erol ist mir klar, ist ein türkischer Vorname. Viron, muss ich zugeben, habe ich vorher nie gehört, bevor ich dich kannte. Woher kommt Viron?
Ja, Viron ist eigentlich Byron, ne? Lord Byron. Also eigentlich.
Lord Byron.
Nee, die Griechen haben das übernommen, weil Lord Byron denen geholfen hat, gegen die Osmanen zu kämpfen. Und deswegen haben sie aus dem Byron das Viron gemacht. Also das kyrillische V ist ein B.
Der ist gestorben damals im Freiheitskampf, ja. Lord Byron.
Ja, also ich glaube, es war einfach ein guter Freund der Familie. Und danach fanden sie den guten Namen, dann sich entschieden, mir diesen Namen zu geben. Mein Großvater hieß Eudoxios, der Gesalbte. Und das wollte mein Großvater nicht. Der hat große Probleme mit dem Namen gehabt. Deswegen haben sie einen moderneren Namen genommen.
Viron. Dein Vater gehört zur griechischen Minderheit in der Türkei, in der Nähe der Grenze zu Syrien, aus Antakya.
Genau.
Das ist das antike Antiochien, das ist die Stadt, in die Paulus gereist ist, also Urchristen.
Ja.
So ein paar Jahre eigentlich, nur nach dem Tod von Jesus am Kreuz.
Ja, ich meine, letztendlich ist ja das Wort Christ oder das Christentum in Antakya entstanden. Also dort wurden die Gruppe von Menschen, die sich Jesus Christus ursprünglich zugewandt haben, erstmalig als Christen überhaupt bezeichnet.
Also ist deine Familie, der Teil der Familie, der von dort kommt, seit 2000 Jahren Christen?
Ja, also würde ich sagen, schon klar. Also die Familie meines Vaters ist vor allen Dingen auch Antakya, und es gibt eine Kleinstadt, das ist ja jetzt mittlerweile durch das Erdbeben alles zerstört, ne, muss man auch sagen. Samanda heißt es, das ist Berg des Simons übersetzt. Und all diese Familien sind letztendlich Urchristen, wenn man das sagen möchte, klar. Es gibt auch Aramäer, das sind der Syriani, nennt man das, natürlich im Türkischen. Die gibt es da auch. Die sind meistens Katholiken da.
Also christliche Minderheit in der Türkei, das ist der Teil der Familie.
Ja, beide Seiten eigentlich.
Aber der Nachname ist nicht griechisch Wert.
Nee, der Nachname ist, machen wir richtig deep für mich. Nee, Wert ist eigentlich, heißt Rose oder Blume, übersetzt auf Arabisch. Also die orthodoxen Griechen, weil der Teil ursprünglich irgendwann mal syrisch war, das ist ja in den 30ern der Türkei zugesprochen worden, dieser letzte Zipfel. Deswegen waren die Franzosen und die Araber dort vor allen Dingen Macht. Und aus dem heraus sind die Nachnamen der Christen meistens dann auch arabisch.
Und spricht man in deiner Familie dort noch arabisch? Also viele in der Grenzregion sprechen arabisch?
Ja, also mein Vater spricht immer noch untereinander ausschließlich arabisch eigentlich und französisch.
Okay.
Dadurch, dass Französisch da so wichtig war natürlich. Ne?
Also Deep Family machen wir natürlich jetzt, weil das auch Teil deiner Arbeit ist. Das muss ich vielleicht noch nachschieben. Es gibt eine ganz große und wichtige Arbeit von Viron Erol Wert, die heißt Family Matters. Da sind dann auch noch viele Kunstdinge daraus hervorgegangen, die man aber vielleicht besser versteht, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und zur Geschichte der Familie deiner Mutter gehen. Die ist jetzt in Istanbul angesiedelt, also nicht mehr Provinz, sondern richtig Metropole, multiethnisch, multireligiös, multikulturell. Und ja, das gilt für deine Familie dort auch. Der Urgroßvater war Italiener, daher dieser Hintergrund. Und deine Großmutter deshalb halb Italienerin, halb Griechin.
Genau, genau, so ist das. Also meine Großmutter oder die Familie meiner Großmutter waren italienisch, Griechisch, also Levantener nennt man das letztendlich ganz klassisch, ne, Levanten. Und mein Großvater war Athener gewesen, der dann in den 20ern nach Istanbul ist. Und meine Großmutter ist sozusagen eigentlich der Überbleibsel letztendlich aus dieser Endphase des Osmanischen Reiches und dann hinein in die Republik, als Istanbul natürlich erstens die Hauptstadt war natürlich eines Osmanischen Reiches. Und aus dem natürlich auch ganz viel natürlich dann multilinguale, multikulturelle Gesellschaft. Nicht so, in dem natürlich Armenier und auch Franzosen, aber auch Deutsche. Deutsche waren groß vertreten in Istanbul damals, weil Deutschland ja mit dem Osmanischen Reich verbündet war. Oder auch sephardische Juden natürlich ganz stark natürlich auch, ne, große Gruppe. Ja, also alles, was man sich vorstellen kann letztendlich. Also so ist man auch da groß geworden letztendlich.
Dann gab es zwei große Brüche in der griechisch-türkischen neueren Geschichte. Das eine war nach dem Ersten Weltkrieg der Krieg. Da gab es dann die großen Bevölkerungsaustausche griechisch-türkisch. Da haben dann schon relativ wenig Griechen nur noch in der Türkei gelebt. Aber dein Großvater ist erst 1920 dorthin gekommen, lebte dann 35 Jahre dort bis zum Pogrom 1955. Große Pogrome an der griechischen Minderheit in der Türkei, wahrscheinlich organisiert von der Regierung, sagt man, ganz bewiesen worden ist es nicht. Und dann musste dein Großvater damals gehen nach Athen und deswegen ist das auch für dich heute noch ein wichtiger Ort. Also nicht nur Istanbul, sondern Athen.
Genau, letztendlich, ich meine, der Teil meines Großvaters, wir haben auch dann noch Verwandtschaft, die sind aus Athen. Damals war Athen ja gar nicht die Hauptstadt und auch nicht so wichtig. Ich meine, es war vielleicht historisch wichtig, aber in der Zeit war das eigentlich eine Kleinstadt. Die ist erst viel später dann, als mein Großvater natürlich schon nach Istanbul ist, aber letztendlich war das der Anfänger einer Hauptstadt und einer Metropole. Davor war das letztendlich ein ganz verschlafenes Nest gewesen. Natürlich, im Osmanischen Reich hatte das keine Wichtigkeit gehabt.
Jetzt erzählst du das alles in diesem wunderbaren norddeutschen Akzent und das kommt natürlich von deinem Geburtsort Varel, ja, am Jadebusen, eine kleine Hafenstadt dort. Aufgewachsen bist du im Emsland und jetzt kommt sozusagen der harte Teil der ganzen Frage, weil ich nämlich gerne wissen würde, ob du mit dieser ganzen komplexen Familiengeschichte, auch mit diesem großen Empire sozusagen im Rücken und der Multikulturalität dann im Emsland doch mit dem Klischee des türkischen Gastarbeiterjungen konfrontiert worden bist.
Ja, also natürlich ist es so, dass man nicht nur im Emsland oder in Deutschland in den 80ern, das ist genauso, dass man also in so Klischees ganz schnell natürlich auch in Istanbul genauso in ein Klischee verfällt und auch in Griechenland einem Klischee verfällt. Also überall steckt da leider Gefahr, dass man in so eine Schublade gesetzt wird. Und es war letztendlich schon auch immer eine Arbeit von Hause aus, ob man wollte oder nicht, sich ein Stück weit dagegen zu positionieren, beziehungsweise hat es Irritation hervorgebracht bei den Gegenüber und man hat halt nicht so leicht reingepasst. Also man war natürlich im deutschen Kontext immer sofort der Gastarbeiter-Türke. Im Türkischen war man natürlich dann der böse Grieche und in Griechenland war man dann irgendwie der Istanbul-Politis. Also die da auch zwiespältige Beziehungen zu haben, aus verschiedenen Gründen, also die nur aus der Region sind. Also man hat immer mit diesen Klischees zu arbeiten. Und es ist etwas, was ich natürlich auch versuche, also eigentlich kann ich sagen, habe ich natürlich auch meine künstlerische Praxis in dem Sinne, dass ich es geschafft habe, das erstens zu thematisieren und zweitens überhaupt ein Ventil zu finden, das natürlich auch zu thematisieren und vielleicht auch damit auch zu lösen in irgendeiner Art und Weise. Viele haben die Möglichkeit ja gar nicht. Ich kenne ja auch viele, die das nicht geschafft haben für sich und die auch darunter leiden. Na, logisch.
Jetzt fällt auf in dieser Arbeit Family Matters, wo all das, was wir jetzt besprochen haben, in den letzten Minuten einfließt. Gibt es eine Arbeit, die heißt Kimlik. Das Wort habe ich jetzt durch dich gelernt. Das ist das türkische Wort für Identität. Du hast das so als Teppich gestaltet, genauer gesagt, du hast 5 Teppiche gemacht und du hast dieses Wort Kimlik zerschnitten sozusagen. Einem Teppich ist auch mal nur ein halber Buchstabe da. Warum hast du das zerlegt?
Ja, also diese Kimlik-Teppiche sind ja ein Teil von der Arbeit, die Diele heißt es ja, ne? The Entrance, sozusagen the Hall. Und es geht also um den Eingang des Hauses oder auch des Safe Spaces einer Wohnung sozusagen in Istanbul. Anfänglich war es so gewesen, dass ich da mich einmal natürlich mit den Oppressionen der Politik, auch immer noch aktuellen, zur Gesellschaft auseinandersetzen wollte. Und ich habe letztendlich dann ja da mehrere Attacken, also Tränengasattacken im Alltag, also einfach nur beim Laufen vom Metzger zum Supermarkt oder so mitbekommen, ob ich wollte oder nicht. Also auch gerade in dem Haus, in dem ich groß geworden bin, wurde ja auch Hrant Dink vor der Tür direkt ermordet, was natürlich das Haus oder die Wohnung auch nochmal ganz anders hat in eine andere Situation gebracht. Ob man wollte oder nicht, wurden wir da auf einmal natürlich in so eine Sache reingeschubst, die wir gar nicht vorhatten letztendlich, als Familie, sage ich mal auch, ne? Und diese Diele bezieht sich einmal natürlich, in der Türkei gab es so eine Zeit lang dann einfach schon in den Eingängen, so dramatisch wie das ist, natürlich auch einfach nur diese Tools, die man hatte, um sich sozusagen zu schützen. Für die hingen aber neben der Jacke und neben dem Schal, gab es dann auch die Tränengas, gab es auch die Maske und es gab dann irgendwie dann natürlich aber auch nochmal so ein Do-it-yourself, wie man aus einer 5-Liter Wasserflasche eine Gasmaske schnell bastelt, falls wieder eine Attacke ist. Oder Bauhandschuhe lagen dann immer rum in Wohnungen, falls die Plastikbullets dich treffen und so. Also ich fand es eigentlich unglaublich, dass sowas dann irgendwann mal zu so einem Kulturgut wurde, wie man vorher vielleicht eine Vase oder eine Schale oder so hatte, waren es dann auf einmal dann so Schutzobjekte gewesen. Ne? Und Helme zum Beispiel auch. Das fand ich tragisch und auch sehr, hat mich auch traurig gestimmt, aber ich fand es auch neutral gesehen auch interessant als Phänomen. Und deswegen habe ich damals bei der Arbeit 5 kleine Regale erarbeitet, zu dem auch jeweils ein Teil dieses Teppichs ist sozusagen, ja? In dem sozusagen ich dann diese neuen Alltags- oder Kulturgüter, also wie jetzt eine Gasmaske oder die Bauhandschuhe oder den Helm oder wie man zum Beispiel aus so einem Talkit, das ist sowas gegen Sodbrennen und Zitronenwasser sozusagen etwas in so Sprühflaschen vorbereitet, um sich gegen die Tränengasattacken zu schützen. Und das habe ich dann mit traditionellen Materialitäten erarbeitet. Also ich habe dann ein altes Walnussholz genommen oder ich habe Keramik aus der Südtürkei genommen oder...
Sind eigentlich Skulpturen draus geworden,
ja,
ne?
Ja, genau, genau.
Und das 5 Regale, deswegen hat jedes Regal seinen einen kleinen Teppich gekriegt. Und ich habe mir eigentlich gedacht, du hast dieses Wort Identität in 5 Teile zerschnitten, wegen der Dinge, die du vorhin erzählt hast, dass es dieses Dazwischen ist. Man wird als griechisch, türkisch in der Türkei gefragt, bist du eigentlich richtig Türke und so weiter.
Ja, das natürlich auch, aber vor allen Dingen natürlich auch, dass wir immer die Summe einer unserer Erfahrungen sind, natürlich auch, ne? Also da, wenn man natürlich alle Erfahrungen, die in uns hineintreten im Laufe unseres Lebens, lassen ja auch unsere Persönlichkeit das werden, was wir sind. Und deswegen war es für mich auch interessant zu sagen, okay, wir haben diese verschiedenen Erfahrungen, aus dem heraus entsteht natürlich auch die Identität an sich, ja? Also wir sind immer ein Bestandteil aus verschiedenen Momenten, die uns vereinen als Menschen, bei jedem von uns.
Es gehört zu dieser Arbeit Family Matters noch etwas dazu, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich Born in the Purple, kann man auch sehr schön übrigens in dem sehr wunderbaren Katalog Family Matters nachschauen. Born in Purple bezieht sich auf das Purpurzimmer, das der oströmische Kaiser Justinian einrichten hat lassen, mit Purpur ausstatten ließ. Übrigens auch ein Typ mit Migrationserfahrung, kommt aus einem kleinen Dorf in Mazedonien, super sozialer Aufsteiger, ist ein Leben lang angefeindet worden dafür und hat dann beschlossen, jetzt regeln wir mal, wer überhaupt Anrecht auf einen Thron hat, nämlich nur der, der in diesem einen Zimmer geboren wurde. Welche Frage wolltest du damit stellen?
Na, ich fand es erstmal interessant, dass er die Idee hatte, also ich wollte eine Ausstellung machen, natürlich über die Stadt Istanbul, aber auch über meine Familiengeschichte. Es ging vor allem ja auch um die Frage, wie Sozialisierung und Familiengeschichte uns als Künstler, also wenn man künstlerisch arbeitet, auch prägt. Also dass man natürlich auch immer alles, was wir mitbringen aus unserer Kindheit, ob man sich dagegen entscheidet, ob man was damit machen möchte später, ist eine andere Frage. Das muss jeder für sich entscheiden, aber wir sind auch immer diese Summe. Und das wollte ich thematisieren. Ich wollte auch begreifen, wieso ich diese Themen auch die ganze Zeit mit mir trage und mit mir füge. Ja? Ich wollte vielleicht auch mich selber reflektieren. Ich wollte meine künstlerische Praxis damit besser begreifen. Und im selben Moment war es natürlich auch so, dass sich die Türkei nochmal neu zu so einer neuen, sag ich mal, eher einer Monokultur entwickeln möchte. Also die Stadt Istanbul wird immer mehr zu dem gemacht, wenn ich das vergleiche aus meiner Kindheit.
Du meinst wegen Erdogan jetzt?
Ja, genau, wegen der politischen natürlich Entwicklung natürlich dann auch. Und natürlich kommen natürlich auch dann neue Sachen jetzt wieder hinzu. Es gibt ja auch neue Flüchtlingsströme und neue Istanbulaner, sage ich mir, die nachgezogen sind, die aber aus einem anderen Bereich kommen. Ne? Also die Stadt ist immer so ein Kreuzpunkt, glaube ich, von allen Seiten, wo sich etwas natürlich trifft für eine Zeit und dann auch wieder wegfadet und wegfließt, kann man fast sagen.
Ja? Und das war ja auch in byzantinischer Zeit so, in oströmischer Zeit so. Und dann macht dieser Kaiser plötzlich diesen Vorschlag, ein Zimmer zu errichten. Wer da drin geboren ist, der darf diese ganze Multikulturalität regieren.
Ja, ich glaube, dass Justinian, wie ich das verstanden habe, vor allen Dingen ja seine Machtposition stärken wollte. Und natürlich in so einem sehr wechselhaften Moment der Geografie und der Zeit hatte man versucht, seinen Thron streitig zu machen. Und damit er das manifestieren kann, hat er gesagt, okay, es gibt diese eine, es gibt diesen Chamber, dieser mit Purpur ausgestaltete Raum, in dem sozusagen nur die Kinder, die dort geboren werden, sozusagen auch ein Anrecht haben, Kaiser oder Kaiserin zu sein.
Also in diesem Zimmer stellt sich eigentlich die Frage, wer darf regieren? In dem anderen Teil, den wir vorhin besprochen haben, stellt sich die Frage, wer darf bleiben? Und jetzt gibt es noch einen großen dritten Teil bei Family Matters, da stellt sich die Frage, wer hat eigentlich Recht auf Schutz? Und das bezieht sich auf das Haus, in dem deine Eltern gewohnt haben in Istanbul, du hast schon erwähnt. Vor der Haustür ist der Journalist Rand Dink ermordet worden, weil dort auch die Redaktion seiner Zeitschrift Argos saß. Rand Dink, armenischer Hintergrund, türkischer Staatsbürger, hat zur armenischen Minderheit und zum Völkermord viel recherchiert, hat unter anderem herausgefunden, dass das Waisenkind, das Atatürk, der Staatsgründer, adoptiert hat, ein armenischer Waisenkind war. Das Militär hat ihn dann wirklich beschimpft und auch die Justiz und die Gesellschaft haben Rand Dink jahrelang verfolgt und der Beleidigung des Türkentums bezichtigt, bis er dann eben auf der Straße, auf offener Straße erschossen wurde, an der Haustür, in dem deine Eltern gewohnt haben. Dann hast du das Haus ausgeräumt und diese ganzen Dinge auch gefunden, die du vorhin geschildert hast. Also da stellt sich dann doch tatsächlich die Frage, wer hat ein Recht auf Schutz oder umgekehrt, welche Zugehörigkeit muss man behaupten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben ja bei der Ausstellung Family Matters in Kunstraum Kreuzberg, da habe ich ja auch nochmal angefangen, nach dem Dormitory auch nochmal einen Raum zu arbeiten, der so ein bisschen auch, sage ich mal, der Treffort war, also ein bisschen wie ursprünglich auch das Esszimmer. Ich habe ja die 12 Räume des Kunstraum Kreuzberg sozusagen auch mit den, es waren auch 12 Zimmer in dieser Altbauwohnung meiner Eltern, letztendlich auch 1:1, auch die Zahl 12 apropos, ja. Habe ich dann da adaptiert und somit war sozusagen der Porifora Club, wie wir das genannt haben, der aber gar nicht jetzt purpurfarben war, sondern genau komplementär in grün gehalten war. Letztendlich sozusagen der Ort, in dem sie sich alle getroffen haben. Wir haben dort auch, wir haben verschiedene kulinarische, musikalische, wir haben Wissenstransfer gehabt. Und wir haben viele Wissenschaftler eingeladen, dann Bittenstein-Tinisten haben wir eingeladen. Wir haben eigentlich versucht, mit Didem Yazıcı und Christina Kramer und Melina Kaufmann, die Kuratorin natürlich, die da mitgemacht haben, das ist jetzt nicht nur auf meinem Mist gewachsen, dem Platz auch diesen verschiedenen Positionen zu geben. Und was auch die Antwort darauf geben soll, wer hat das Anrecht zu sein? Also jeder hat ein Anrecht natürlich, da seinen Teil zu haben und das wollten wir damit auch ausdrücken.
Ist das das, was auch in deiner aktuellen Arbeit, die noch nicht entstanden ist, aber die demnächst entstehen wird in Frankfurt, dann das Hauptthema ist? Die heißt Happy Shelter Arches, also drei Bögen, die auf glückliche Weise Schutz bieten sollen. Das sind drei riesige Bögen in Form einer Parabel, kennt man aus der Mathematik, kennt man aber auch aus der Literatur. Ringparabel, Lessing, Nathan der Weise, ist wahrscheinlich die berühmteste. Also in Parabelform baust du die. Was sollen die bieten letztendlich, diese Bögen? Im öffentlichen Raum, muss man sagen.
Genau, das war jetzt eine Einladung vom Fraunhofer-Institut und ich habe das ja dann glücklicherweise bekommen, auch mit dem Studio Card, mit dem wir das zusammen erarbeitet haben. Und das bezieht sich natürlich auch immer ganz klein auf den Ort, an dem es aufgebaut werden soll. Das ist im öffentlichen Raum und das ist auch ganz spannend für mich, in dem öffentlichen Raum so zu arbeiten, direkt an dem Institut für Translationale Medizin. Und das ist natürlich ein Ort, der mit wenig behandelbaren oder bis jetzt beschauten Krankheiten umgeht, an denen natürlich auch Tests gemacht werden und dann später aus dem heraus direkt eigentlich auch auf den Markt gebracht werden soll, sozusagen, wenn es da Lösungen gibt. Somit haben wir gedacht, dass es wichtig ist, einen Ort zu schaffen, der sozusagen ein bisschen auch aus der sozialen, also das Wort soziale Plastik oder soziale Skulptur von Beuys ist immer etwas, was mich immer inspiriert hat, nicht weil ich jetzt die Gruppe an sich meine, sondern ich finde es interessant, Rahmenbedingungen zu schaffen, an dem eventuell sich Menschen, wenn sie wollen, treffen können. Und das ist letztendlich das, was wir da versucht haben zu machen. Dass wir natürlich von der einen Seite natürlich sind es drei Bögen oder drei Parabeln, die überkreuzt zusammen zu einem pavillonartigen gebildet sind. Und mir ist es immer wichtig, dass in meinen Arbeiten das nicht eine Skulptur ist, also ich mache auch Skulpturen, aber in diesem Falle, die nur beschaut werden können, sondern wo der Mensch selber eigentlich ein Teil des Kunstwerks ist. Ja.
Und die sind nicht zufällig regenbogenfarbig?
Wenn man von oben schaut, ist es in vier Himmelsrichtungen aufgeteilt und ich arbeite sehr viel mit Himmelsrichtungen und habe dann jede Himmelsrichtung mit einer anderen Materialität. Das heißt, wir haben einmal so eine Flip-Flop-Lackierung, wir haben einmal eine Chrom-Oberflächengestaltung, wir haben einen Kortenstahl bis jetzt und wir haben natürlich noch so eine Lackarbeit. Also wir suchen da auch natürlich die viel. Ich meine, das Fraunhofer-Institut ist ein sehr multikulturelles Institut, in dem viele Wissenschaftler aus verschiedenen Welten zusammenkommen und auch das Zentrum dieses transnationalen Instituts werden soll, also weltweit. Und somit haben wir versucht, das natürlich auch in den Orte in die Ästhetik auch einzubinden. Ja.
Und drei Bögen, wenn du stark mit Zahlen arbeitest, auch in der Ringparabel sind das nicht zufällig drei monotheistische Religionen, die vereint werden, spielt das
natürlich
eine Rolle?
Natürlich, Dreifaltigkeit, natürlich auch, es gibt auch die Ich esse über Ich aus der Psychologie, das wirkt natürlich da alles mit hinein, klar. Es gibt ja in der Mitte auch irgendwie, das sind ja, also für meine Verhältnisse ist es eine große Skulptur, das sind ja irgendwie um die 10 Meter hoch. Teilweise und wir haben in der Mitte aber so einen großen Betonkreis, der sozusagen auch ein bisschen wie so ein Atrium gedacht ist, der einmal als Fuß und als Fixierung für die Metallelemente dienen soll und auf der anderen Seite aber auch ein Ort, an dem man sich wie hier auch hinsetzen kann und zusammen referieren kann, wo man Veranstaltungen machen kann, wo man auch pausieren kann mit den Wissenschaftlern. Das Gebäude ist ja direkt an der Seite vom Universitätsklinikum in Frankfurt. Somit sind da auch sehr viele Mediziner, die natürlich auch in das Institut kommen und sich austauschen werden. Und letztendlich wollte ich einen Ort des Treffens erarbeiten. Ja.
Ich habe mir eine Animation angeschaut. Also noch stehen die Dinger ja nicht, aber diese Animation zeigt diese drei Bögen, die sich so überkreuzen und drunter entsteht so eine Art Schutzraum. Und die Person, ich habe dann dreimal hingeschaut und ich glaube, das bist du in der Animation und da tanzt du. Also eine gewisse Leichtigkeit und Heiterkeit möchtest du auch erzeugen mit diesen Dingen?
Also das war ehrlich gesagt eine Idee von den Architekten, die mich da so reingecroppt haben, was ich ganz süß fand. Ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht, aber es war ganz charmant. Das war ein Bild, ehrlich gesagt, aus meiner Stipendienzeit in der Kulturakademie Tarabya in Istanbul vom Auswärtigen Amt. Also es wurde ganz woanders da reingenommen.
Aber jedenfalls tanzt du darauf.
Ja, tue ich.
Ja. Es gibt noch eine Arbeit von dir, die in der Kunsthalle Mannheim entstanden ist vor kurzem. Mhm. Die finde ich absolut symptomatisch für das, was du machst. Das ist eine Möbelskulptur, wieder Komplementärfarben. Wir haben schon drüber gesprochen, damit Gegensätze sich auch ergänzen können und nicht ausschließen. Und das sind viele verschiedene Module, die man immer wieder neu zusammensetzen kann. Und für mich ist das das Sinnbild, wie wir alle zusammen, also alle BesucherInnen sind eingeladen, diese Skulptur zu nutzen, sich draufzusetzen, die Module auch zu verschieben, neu zusammenzustellen, Gruppen zu bilden oder sie für alle zu öffnen. Also ein Sinnbild, wie man Gesellschaft gestalten kann in einem Museum.
Ja, es ging vor allen Dingen da auch um einmal natürlich die Beschauung des Skulpturenparks, was sozusagen im hinteren, also vormals im Haupteingang der Kunsthalle, jetzt im Hintereingang, sag ich mal, ist. Und es ging vor allen Dingen auch darum zu gucken, wie geht man mit öffentlichen Raum um, wie verändert sich öffentlicher Raum, natürlich auch nach der Erfahrung, finde ich persönlich, der Pandemie natürlich auch nochmal, was einen anderen Fokus bekommen hat seitdem auch.
Nähe, Distanz, damit man das direkt regeln kann.
Ja, und Perspektivwechsel natürlich auch. Ne? Und natürlich auch, glaube ich, auch die Möglichkeit, verschiedene Module und verschiedene Farben neu und frei auch zusammenzufügen und neue Gruppen zu bilden letztendlich. Ne? Also an dieser Skulptur ist es ja so, dass es eine Aufladskulptur ist, das heißt, man kann dort drauf sitzen und sich aufhalten. Eins. Und zweitens ist natürlich auch was anderes, ist, dass normalerweise eine Skulptur fix ist und man als Betrachter um die Skulptur drumherum läuft oder so. Im größten Fall vielleicht dran vorbei oder drin. Und in diesem Fall ist sie, dass die Skulptur ja wandert über den Platz. Wir haben das ja über 3 Monate dann in verschiedenen Events sozusagen dann eigentlich über das Areal der Kunsthalle wandern lassen. Und es ging vor allen Dingen natürlich um das einmal zu begreifen, auch was die Stadt Mannheim auch ist und was sie will und was sie braucht. Was der Platz an sich braucht, was die Anwohner, die Schulen, es gibt ja 2 Schulen, die da sind, ist auch so ein interessanter Ort, weil das so ein Durchgangsort ist, aber irgendwie trotzdem so eine Art von Piazza ist, also die sich auch selbst vielleicht auch noch gar nicht so gefunden hat, empfinde ich.
Und gemeinsam definiert werden kann dieser Möbelskultur.
Ja, ja, und das war eigentlich das, was ich interessant fand auch daran. Ne? Das war für mich super spannend, natürlich mit dieser Arbeit auch zu migrieren, also zu wandern, ja, genau so eine Lebensreise zu machen auf dem Areal der Kunsthalle.
Jetzt habe ich zum Schluss noch eine ganz praktische Frage. Du bist ein sehr erfolgreicher Künstler, arbeitest immer direkt mit Institutionen zusammen, hast aber seit vielen Jahren keine Galerie. Warum ist es für dich besser, ohne Galerie zu arbeiten?
Ja, also ich hatte ja ganz am Anfang eine Galerie gehabt und habe dann aber für mich, also ich habe begriffen, dass es in der Phase meines, das war ja noch direkt am Anfang gewesen, meine Arbeit einmal mich beeinflusst hat, die Galerie, und auch die Arbeit beeinflusst hat. Und das wollte ich in dem Sinne nicht. Ich wollte es erstens für mich selber schaffen, also zumindest möglich zu machen, dass ich vielleicht es schaffe, meine Arbeit an Instituten anzusetzen, ohne eine Galerie. Das war vielleicht auch mein eigenes Ego, was da gesprochen hat. Ich wollte aber auch mich begreifen und meine Arbeit, ohne natürlich jetzt, na klar, natürlich hat man den Aspekt des Finanziellen, des Überlebens, der Produktion, der sitzt dir immer am Nacken die ganze Zeit, vor allem wenn du keine Galerie hast. Aber ich wollte es nicht beeinflussen lassen in der Phase und ich habe es auch geschafft, wie auch immer ich es geschafft habe, 12 Jahre so auch zu überleben und auch verschiedene Projekte sozusagen machen zu dürfen. Ja.
Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit. Wer sich das mal genauer anschauen möchte, kann das zum Beispiel in dem Katalog schon mehrfach erwähnt Family Matters machen oder auch in der Kunsthalle Baden-Baden jetzt und demnächst auch wieder in Mannheim auf dem Skulpturenplatz. Das noch als kleiner Hinweis zum Schluss zum Künstler Virun Erol-Wert. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Virun,
vielen Dank
für das Gespräch.
Vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Danke sehr. Vielen Dank.
Mein Name ist Dietrich Kranz.
Ja, vielen Dank nochmal.